HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Die werben normalerweise wie Edeka damit, dass die Lebensmittel lieben, aber verramschen sie. Das ist nicht richtig.
Wir müssen sehen, dass die vier Großen, also Edeka, Rewe, die Schwarzgruppe und Aldi, sage und schreibe 85% der Marktmacht bündeln.
Die Molkereien bekommen von den Lebensmitteldiscountern vorgelegt den Betrag X und dann unterschreibt oder unterschreibt nicht.
Super geil, super fit, super fresh.
Der Deutsche will billig einkaufen und er kriegt ein billiges, hochwertiges Produkt von unserer Landwirtschaft geliefert. Wir leiden unter dem Preiskampf.
Super stark, super Markt, super geil.
Abends werden 30 Paletten Salatköpfe bestellt und morgens um 4.30 Uhr werden 15 davon storniert. Der Landwirt bleibt drauf sitzen. Und wenn er sich beschwert, ist er ausgelistet.
Super geil.
Der Verbraucher muss mehr wert sein als wie die 75 Cent für die Billigmilch oder wie ich mir im Angebot auch nur für 55 Cent zu bezahlen. Er muss eben halt auch mal bereit sein, für einen Liter Milch einen Euro zu bezahlen.
Hier werden wichtige und gute Lebensmittel verramscht, um die Verbraucher in die Märkte zu locken.
Sehr, sehr geile Sachen hier. Bio ist auch sehr, sehr geil. Sehr geil.
Wir lieben Lebensmittel, klar, denn wir brauchen sie zum Überleben. Aber dass ausgerechnet die Supermarktkette, die mit diesem Slogan wirbt, auf Tiefstpreise setzt, das scheint ja widersprüchlich. Was wir lieben, ist uns viel wert, oder? Tatsächlich aber zahlen wir in Deutschland weniger für unser Essen als in vielen anderen europäischen Ländern. Und das geht auf Kosten der Erzeuger. Wie ein Kampf David gegen Goliath seien die Verhandlungen der Handelsketten mit den Landwirten, beklagt die Landwirtschaftsministerin und hat Aldi, Lidl, Edeka und Co. ins Bundeskanzleramt eingeladen zum Gespräch über Billigpreise. Wer soll, darf, muss wie viel an den Lebensmitteln verdienen? Überlassen wir das dem Markt, der Politik oder dem Verbraucher? Was ist uns unsere Nahrung wert? Essen hat einen Preis verdient. Der wahre Wert der Nahrung. So haben wir die Sendung genannt. Denn der Spruch von Edeka hieß ja, Essen hat einen Preis verdient, den niedrigsten. Da haben die Werbeleute sozusagen ins Schwarze getroffen. Edeka hat im Raum Essen plakatiert. Gemeint war angeblich die Stadt Essen. Aber die Doppeldeutigkeit mit Lebensmitteln war natürlich gewollt und gemeint. Hauptsache niedrige Preise. Das ist eine Aussage, die für die Erzeuger unserer Lebensmittel schwer verdaulich ist. Der Protest kam prompt. Die Bauern blockierten das Edeka-Zentrallager in Neuengruge für einige Stunden und verhinderten, dass an diesem Morgen zumindest Ware ausgeliefert werden konnte. Die Plakate wurden zwar schnell entfernt, die Sache hatte aber auch längerfristige Folgen. Denn heute gab es ja das Treffen der großen Ketten mit der Landwirtschaftsministerin bei Angela Merkel im Kanzleramt. Bevor wir hören, was dabei herausgekommen ist, gehen wir aber erstmal dahin, wo die Äcker sind und die Kühe im Stall stehen. Rainer Jahnke war bei einem Bauern in Nordhessen, der täglich mit den Preisen zu kämpfen hat.
Gerhard Schäffer ist Milchbauer aus Edermünde in Nordhessen. Seit 400 Jahren ist der Betrieb in Familienbesitz. Seit mehr als 50 Jahren ist Gerhard Schäffer der Chef. Und wie viele seiner Kollegen kämpft er um die Existenz.
Wir haben mit 18 Kühen, wir haben mit 30 Kühen gelebt. Aber heute haben wir 160. Du hast mehr Arbeit, aber im Grunde genommen zwischen Daumen und Zeigefinger bleibt im Grunde genommen immer weniger Geld.
Grund dafür sind die niedrigen Milchpreise. Zwar liegen die deutlich über denen in der Milchkrise vor ein paar Jahren, aber mit gerade mal 30 Cent für den Liter kommt auch Milchbauer Schäffer nicht über die Runden.
Unsere Milch, die ist mehr wert als wie runde 30 Cent, die wir bekommen. Die Milch müsste runde 40 kosten. Ich denke mal, dann könnten wir alle damit leben, der Verbraucher wie wir als Erzeuger.
Sollte der hessische Bauer aber 40 Cent pro Liter bekommen, dann müssten vor allem die Preise in den Lebensmittelmärkten steigen, rechnet sein Sohn Andreas vor.
Der Verbraucher muss mehr wert sein als wie die 75 Cent für die Billigmilch oder wie ich mir im Angebot auch nur für 55 Cent zu bezahlen. Er muss eben halt auch mal bereit sein, für einen Liter Milch einen Euro zu bezahlen und weiß, dass ich Qualität bekomme, die aus Deutschland ist, mit allen Voraussetzungen, die sie haben hier.
Aber nicht nur bei der Milch liegt preislich einiges im Argen. Auch beim Fleisch verkaufen vor allem die Discounter die Ware oftmals unter Wert. Norbert Klapp ist Ferkelerzeuger und rechnet das am Beispiel von Hackfleisch vor, das für unter 5 Euro das Kilo in den Kühltheken liegt.
Ja, das sind Preise, die nicht nachhaltig sind. Wir können nachhaltig nicht für 4,99 Gehacktes verkaufen. Das deckt nicht die Umwelt- und Sozialstandards ab, die wir hier in Deutschland haben.
Die Verkaufspreise müssten aus Sicht von Norbert Klapp deutlich höher liegen.
Wir können kostendeckend arbeiten, wenn man die normalen Ladenverkaufspreise von 6,50 nimmt. Das Problem ist, du kannst an 48 Wochen im Jahr irgendwo Hackfleisch im Sonderangebot kaufen. Und der Verbraucher orientiert sich am Sonderangebot.
Und auch beim Schnitzel oder der Lende decken die Verkaufspreise kaum die Produktionskosten, sagt Klapp.
Das Schnitzel muss 2 Euro über dem Hackfleisch liegen und an einem 100-Kilo-Schwein sind 2 Kilo Lende. Und wenn Lende dann für 7,99 verramscht wird, dann stimmt etwas nicht. Lende sollte 13 Euro kosten.
Das gleiche gilt auch bei den hessischen Eierproduzenten. Auch hier liegen die Produktionskosten über dem Verkaufspreis, rechnet Norbert Klapp vor.
Im Hühnermobil braucht der Landwirt für das XL-Ei 35 Cent. Konventionell. Bio braucht er eher 45. Das ist ein Preis, um kostendeckend zu arbeiten, weil er ja auch sehr viel Handarbeit da ist, Eier einsammeln, Eier wegholen.
Und so müsste der Kunde im Geschäft eigentlich tiefer in die Tasche greifen.
Das normale Ladenei aus einer Bodenhaltung mit Freilandauslauf muss seine 22, 23 Cent im Verkaufspreis kosten.
Am Ende liegt es aber nun am Verbraucher, wie es mit den hessischen Bauern weitergeht, sagt Andreas Schäffer. Sie entscheiden an der Kasse über die Zukunft der Landwirtschaft, wohl wissend, dass es da viel Überzeugungsarbeit bedarf.
Ich kann da jeden Verbraucher verstehen, wenn ich das günstigere nehme. Das ist ja kein schlechtes Produkt, das ist ja immer noch ein gutes Produkt, egal in was für einem Einzelhandel.
Der Verbraucher ist natürlich gefordert, aber es gibt auch Möglichkeiten für Landwirte, die Preise für ihre Produkte mehr oder weniger selbst zu gestalten, wenn sie nämlich direkt vermarkten, zum Beispiel im Hofladen oder auch im sogenannten Landmarktkonzept. Rainer Paul ist stellvertretendes Vorstandsmitglied bei den hessischen Direktvermarktern. Er hat einen Betrieb selbst in Hofheim. Schönen guten Abend, Herr Paul.
Schönen guten Abend.
Ist das so, dass Sie den Preis selbst gestalten können oder redet Ihnen beim Landmarktkonzept bei Rewe der Rewe da ordentlich mit rein?
Also das Landmarktkonzept ist ja die Eigenmarke der Hessischen Direktvermarkter und da gibt es in der Tat eine Zusammenarbeit auch mit Rewe. Mit Rewe arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen. Da werden mittlerweile bis zu 500 Rewe-Märkte mit Landmarktprodukten versorgt, die von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel, sage ich immer gerne, Milchprodukte, Eier, Käse und Wurst betreffen. Und die Landwirte, die sich an dem Landmarktkonzept beteiligen, haben in der Regel auch einen Hofladen oder vermarkten ihre Produkte über Wochenmärkte. Und da gibt es auch eine unverbindliche Preisempfehlung der Betriebe, die sich dann auch sehr oft oder sehr, sehr oft auch in den Rewe-Märkten wiederfindet.
Das heißt, da gibt es eigentlich keinen großen Streit um den Preis und schon gar keine Dumpingpreise.
Also es ist in dem Konzept so, dass eben diese unverbindliche Preisempfehlung des Betriebes sehr häufig gefolgt wird und der Verbraucher kauft die Produkte halt sehr gerne, weil er zum einen schätzt bei dem Landmarktkonzept, dass es steht immer ein landwirtschaftlicher Betrieb im Hintergrund, der die Produkte produziert und vom Acker beziehungsweise vom Stall bis zur Ladentheke ist das alles in der Hand des landwirtschaftlichen Betriebes. Das geht jetzt nicht nochmal durch weitere Hände. Also das heißt, wir haben hier eine unheimlich große Transparenz, die der Verbraucher schätzt und zum Weiteren sind halt die Produkte unter hessischen Umweltstandards produziert. Sie sind unter hessischen Sozialstandards produziert und heben sich somit ganz klar von Produkten ab, die jetzt von weit her transportiert werden.
Viele Vorteile für den Verbraucher, aber auch viele Vorteile für den Landwirt, der sich daran beteiligt. Das hört sich jetzt für mich so an, als wollten das alle Landwirte auch gerne machen. Müssen da Betriebe abgelehnt werden, die gerne direkt vermarkten würden, aber in dem Bereich ist schon alles sozusagen ausgebucht?
Also das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Es ist über das Vermarktungskonzept Landmarkt, wenn wir jetzt die Vermarktung in Supermärkten, in dem Fall in Rewe-Märkten uns anschauen, gibt es Segmente, die in der Tat schon belegt sind. Das sind dann insbesondere Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, wo es schon sehr viele Produzenten gibt. Aber es gibt auch noch Bereiche, wo noch gute Chancen bestehen. Das sind zum Beispiel frische Produkte wie Milchprodukte und Wurstwaren und Fleischwaren. Da gibt es auch über die Vermarktung in Rewe-Supermärkten durchaus noch Chancen. Aber das Landmarktkonzept ist ja nicht nur die Vermarktung über über Rewe, sondern das ist ja auch über Wochenmärkte, über den Lebensmittelfeinkosthandel, über Hofläden. Also da gibt es sicherlich noch eine ganze Reihe Möglichkeiten, auch für neue Betriebe einzusteigen.
Und Sie beraten ja auch Betriebe, die da reinfinden möchten. Wie flexibel sind die Bauern denn bei der Herstellung von Produkten, die dann direkt an den Mann und die Frau gebracht werden können?
Also wir empfehlen immer den Landwirten, gerade wenn die in das Produktsegment drängen, das jetzt schon durch viele Bauern belegt ist, wie es zum Beispiel bei Spargel oder bei Kartoffeln oder bei Erdbeeren ist, dann vielleicht ein Alternativprodukt, innovative sich zu überlegen, wie zum Beispiel ein Beeren-Smoothie, wo ja auch frische Beeren reinkommen, dass man das als Produktinnovation dann zum Beispiel in dem Landmarktbereich anbietet. Und dabei beraten und unterstützen wir natürlich auch die Betriebe, solche Produkte mit zu entwickeln und auch zu etablieren.
Dieses Landmarktkonzept klingt wirklich sehr attraktiv. Wer hatte eigentlich die Idee? War das ein Landwirt oder war das eher der Handel?
Also das ist, wie es so oft im Leben ist, kamen hier auch gute Umstände zusammen. Und zwar gab es eine Situation, dass ein Rewe-Kaufmann sich von seinen Konkurrenten abheben wollte und dabei auf Produkte zurückgreifen wollte, die direkt vom Bauernhof kommen. Und da kam auch dann der Kontakt zur Vereinigung der Hessischen Direktvermarkter, die eben genau solche landwirtschaftlichen Aktivitäten schon seit vielen Jahren bündelt. Und da kam er ins Gespräch und so hat es im ersten Rewe-Markt dann begonnen mit einer Landmarktabteilung, wo auch ein größeres Produktsortiment platziert wurde. Und es wurde dann in der Folge sehr stark ausgebaut und ist über die Jahre dann so gewachsen, dass wir halt heute bis nahezu 500 Märkte mit unseren Produkten, mit unseren Landmarktprodukten bedienen können.
Sie sind mit Ihrem Betrieb auch breit aufgestellt im Direktvermarktungssegment. Sie haben einen Hofladen, Sie sind auf Märkten und eben in diesem Landmarktkonzept bei Rewe. Fühlen Sie sich ausreichend wertgeschätzt? Was würden Sie sich von Kunden wünschen?
Also wir fühlen uns bei der Vermarktung unserer Produkte im Landmarktkonzept schon wertgeschätzt, weil wir auch sehr viel positive Rückmeldungen bekommen von unseren Kunden, die halt zum einen schätzen, dass wir eine große Transparenz bieten. Also unser Betrieb ist sozusagen 24/7 an 365 Tagen pro Jahr, kann der Kunde sich ein Bild davon machen, wie wir produzieren, und kann genau hinter die Fassade schauen. Und damit heben wir uns natürlich auch sehr stark ab von Produkten, die von weit her transportiert werden, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Und die vielen positiven Rückmeldungen stärken und sagen schon, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass wir den auch erfolgreich weiter beschreiten können.
Rainer Paul von den hessischen Direktvermarktern, herzlichen Dank. Der Feldbau als Grundlage allen menschlichen Schaffens, das war schon Thema bei Sokrates. Das Bauersein war hoch angesehen und offenbar zu Sokrates' Zeiten auch auskömmlich. Er vermehrt das Vermögen, schreibt er.
Auch die glücklichsten Menschen können des Feldbaus nicht ermangeln. Er entzündet die Seele mit Fleiß und Eifer zur Arbeit und vergnügt sie zugleich mit süßer Lust. Er vermehrt das Vermögen und übt den Leib, dass man alles in der Macht hat, was einem freien Manne geziemt. Wenn der Feldbau mancherlei Güter und Früchte hervorbringt, so lässt er solche nicht durch Weichlichkeit genießen, sondern er stärkt den Leib durch die Kälte des Winters und die Hitze des Sommers und gewöhnt ihn, alle Arbeit zu ertragen. Der Feldbau weckt diejenigen, die den Boden durchpflügen, früh am Morgen auf und nötigt sie, sich tätig hin und her zu bewegen, macht sie standhaft zur Arbeit, tapfer und männlich. Hier lernt man die Gerechtigkeit von selbst, da diejenigen die besten Belohnungen genießen, die ihre Arbeit am besten verrichten. Der Feldbau lehrt sie auch, einander beizuspringen und einander mit dem Mangelnden zu unterstützen, da nur durch die Hilfe der Menschen das Feld recht bebaut werden kann. Auch lernt man hier am besten die Gottheit verehren, da von ihrer Regierung alles abhängt. Denn oft nehmen Hagel, Reif, Frost, Trockenheit, Platzregen, Pest und Seuchen auch das mit weg, was mit dem größten Fleiß bereitet worden. Derjenige hat wohl gesprochen, der den Feldbau die Mutter aller übrigen Künste genannt hat. Denn wenn es um ihn wohl steht so blühen die Künste. Wenn aber die Not uns zwingt, das Feld zu verlassen und unbebaut liegen zu lassen, so werden fast alle übrigen Künste zu Wasser und zu Land ausgetilgt.
Von solcher bäuerlichen Idylle ist im 21. Jahrhundert nicht viel übrig geblieben. Es gibt zwar eine wachsende Zahl von Menschen, denen gute Lebensmittel sehr viel wert sind, die gerne auch biologisch Angebautes kaufen und sich viele Gedanken über Ernährung und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen machen, aber es gibt deutlich mehr Menschen, die beim Einkauf hauptsächlich auf den Preis achten und darauf, möglichst schnell fertig zu sein mit dem Kochen. Die Regale mit den Tiefkühlpizzen werden immer länger in den Märkten. Und die Bild-Zeitung hat entsprechend heute schwer vereinfachend getitelt: Regierung will unser Essen teurer machen. Auch Politik geht durch den Magen. Die Discounter haben viel Macht und sie nutzen sie. Wer mit Billigangeboten locken kann, der hat Schlangen an den Kassen. Wie die Erzeuger damit klarkommen, spielt da keine Rolle. Das soll sich ändern, findet die Politik, und deshalb gab es heute ein erstes Treffen zwischen Vertretern der Discounter, Supermärkte und Bauern. Die Landwirtschaftsministerin hatte geladen und am Ort der Veranstaltung konnte man die Wichtigkeit ablesen. Treffpunkt Kanzleramt.
Wir möchten Ihnen trotzdem noch mit etwas auf den Weg geben, weil wir sind alle verantwortlich. Bauern und Bäuerinnen sind verantwortlich, Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Lebensmitteleinzelhandel, Sie haben es angesprochen, das ist eine Entwürdigung, wenn Lebensmittel verramscht werden.
Heute früh vor dem Kanzleramt. Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hatten sich zu einer Protestaktion versammelt, darunter Georg Janssen. Er hatte seine Position Bundesagrarministerin Julia Klöckner mit auf den Weg gegeben. Die hatte auf ihrem Weg ins Kanzleramt kurz draußen gestoppt. Drinnen rief die Bundeskanzlerin später den Handel zu fairen Bedingungen für die Bauern auf. Die Politik ziele dabei nicht auf staatlich verordnete Mindestpreise, machte Angela Merkel deutlich. Vielmehr gehe es darum, gute Lebensmittel zu verkaufen, darum, dass Landwirte auskömmlich ihr Geld verdienen könnten, um Wertschätzung von Lebensmitteln.
Und die Frage ist, können eigentlich diejenigen, die Lebensmittel erzeugen, irgendwo mit den ganzen Auflagen, die sinnvoll sind, die richtig sind, aber die natürlich auch ihren Preis haben, können sie damit sozusagen überleben? Und wir haben natürlich vielleicht auch ein gemeinsames Interesse daran, an einer starken regionalen Versorgung unserer Bevölkerung mit einheimischen Produkten.
Die Politik will nun vor allem gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen. Dazu soll eine EU-Richtlinie, die sogenannte UTP-Richtlinie, umgesetzt werden. Das sagte Agrarministerin Klöckner nach dem Treffen.
Die UTP-Richtlinie, das ist die Richtlinie, die europäische, gegen unfaire Handelspraktiken, Handelsbedingungen. Wir sind uns einig, dass wir die nicht erst dann umsetzen, bis wir sie umsetzen müssen, 2021. Ich will die sehr schnell umsetzen.
Zudem soll es eine, wie es heißt, Kommunikationsallianz zwischen Landwirten und Handel geben. Im Fokus dabei Wertschätzung von Lebensmitteln. Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland, äußerte sich nach dem Treffen zufrieden. Der Politik gehe es nicht darum, staatliche Mindestpreise zu machen, sondern die gesamte Lieferkette in den Blick zu nehmen, sagte er.
Diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen und nehmen wir auch wahr. Wir haben natürlich das Interesse, auch morgen noch deutsche Landwirtschaftsprodukte in den Supermarktregalen zu haben. Aber der Handel steht auch nur für einen Teil dieser Produkte.
Ein großer Teil dagegen gehe in den Export. Künftig wolle man aber, so Gent, stärker auch regionale Produkte in den Fokus nehmen. Positiv äußerte sich auch der agrarpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Albert Stegemann. Schriftlich hieß es, die Bundeskanzlerin habe faire Lieferbeziehungen zwischen Landwirten, Verarbeitern und Handel zur Chefsache gemacht. Kritik kommt dagegen von Verbraucherschützern. Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, bemängelte, ohne klare verbindliche Qualitätskennzeichen ändere sich im Supermarkt wahrscheinlich nichts.
Den Erzeugern würde eine Qualitätskennzeichnung von Lebensmitteln bringen, dass tatsächlich höhere Preise erzielt werden können. Solange ich nicht weiß, ob das Schnitzel, das Tier für das Schnitzel, besser gelebt hat, zahle ich auch keine höheren Preise.
Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisierte, eine falsche Kartellpolitik habe zu monopolartigen Strukturen im Lebensmittelhandel geführt und die Bauern in eine schwache Position gebracht. Agrarministerin Klöckner bezeichnete das Treffen im Kanzleramt als Start eines Prozesses. Sie werde nun den Handel und die Landwirtschaft zu einem gemeinsamen Treffen einladen.
Claudia Plass über das Treffen im Kanzleramt zu Billigpreisen im Lebensmittelhandel. Elke Röder ist Geschäftsführerin beim Bundesverband Naturkost und Naturwaren, der kleine Bioläden vertritt, aber auch größere Ketten wie zum Beispiel Alnatura. Frau Röder, wenn Sie hören, was dort heute besprochen wurde im Kanzleramt, können Sie sich da entspannt zurücklehnen und sagen, bei uns wird schon fair bezahlt, oder sind Sie zwar am Rande bzw. in der Ökonische, aber doch auch sehr betroffen vom Preiskampf?
Ja, also ich lehne mich schon eher entspannt zurück, muss ich sagen. Natürlich durch den Eintritt des Lebensmitteldiscounts in den Biobereich ist der Konkurrenzdruck auch gestiegen. Aber das findet auf einem ganz anderen Niveau statt. Also wenn ein Liter Demetermilch bei der Schrotzberger Molkerei, da erhalten die Bauern 56 Cent, da sind wir Meilen von dem entfernt, was konventionelle Bauern erhalten.
Woran liegt es, dass da der Preiskampf so viel weniger eine Rolle spielt?
Ich glaube, das liegt auch an einem gemeinsamen Wertekanon. Wir sind in der Pionierphase gemeinsam gestartet und wollten etwas Gutes für die Umwelt tun, wollten anders wirtschaften, anders arbeiten und sind ja auf dem Weg auch sehr weit gekommen. Und das verbindet die Pioniere miteinander. Und in dieser Zeit ist viel Verständnis füreinander entstanden. Es sind oft langjährige Geschäftsbeziehungen, persönliche Partnerschaften. Es werden langfristige Vereinbarungen getroffen. Ja, es gibt hohe Standards. Das Ziel ist, möglichst gute ökologische Produkte für die Verbraucher, für die Kunden, für die Umwelt herzustellen. Und diese hohen Standards werden auch auf die Einhaltung kontrolliert, sodass es da also auch einen externen Blick nochmal auf das gibt, was da angeboten wird. Von daher sind wir einfach in einem völlig anderen Marktumfeld. Man kann den Ökomarkt mit dem Markt für konventionelle Lebensmittel kaum vergleichen.
Die Biobauern haben durch die oft aufwendigeren Produktionsbedingungen, unter denen sie die Lebensmittel herstellen, mehr Handarbeit, weniger Düngung, weniger Unkrautvernichter, auch höhere Kosten. Wer Bio kauft, ist auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Aber auch im Biobereich ist die Konkurrenz ja groß und die Discounter haben längst auch Bio im Angebot. Wie hat sich das ausgewirkt?
Also wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 recht zufrieden. Wir sind da gerade in den letzten Auswertungen und werden nächste Woche das bekannt geben. Und das liegt sicherlich daran, dass die Kunden sehr gut unterscheiden können. Also die sind doch inzwischen so weit, dass sie Greenwashing sehr kritisch begegnen und einfach wissen, wer da über 30 Jahre konsequent in Bio investiert hat. Sodass wir also feststellen, dass die Kunden sehr treu sind im Fachhandel, im Biofachhandel. Und interessanterweise scheinen aber auch neue Kunden dazuzukommen. Ja, ich möchte nicht sagen, dass wir auf der Insel der Glückseligen sind. Das ganz bestimmt nicht. Bei uns muss man sich auch sehr anstrengen. Unsere Unternehmen strengen sich an, werden besser. Aber wir betrachten das alles doch mit einer gewissen Distanz.
Das klingt danach, als hätte sich das Verhalten der Verbraucher zumindest in Teilen verändert. Ist es so, dass der Kunde mehr auf Regionalität, faire Preise und nachhaltige Produktion achtet? Können Sie das feststellen?
Also ich spreche ungern von der Kunde. Also wir Kunden sind alle sehr, sehr vielfältig. Und trotzdem möchte ich Ihnen recht geben, weil im letzten Jahr durch die sehr starke Fridays for Future Bewegung, durch die sehr dominante Diskussion der Erderhitzung, ist bei den Verbrauchern doch die Frage entstanden, wie ist denn mein Beitrag dazu, wie kann ich ihn ändern, was kann ich tun? Und da ist es offensichtlich, dass Bio-Lebensmittel aus der Region, wo ich, wenn Hoffest ist, auch den Bauern mal erleben kann und das auch ganz schön ist, mit den Kindern auf den Hof mal zu fahren, auch wenn ich eigentlich ansonsten in der Stadt einkaufe. Da habe ich dann auch so eine persönliche Anschauung, ein Erleben und das reizt schon viele Kunden und da kommen sicherlich die neuen Kunden her.
Die Kanzlerin hat heute noch mal darauf hingewiesen, dass der Handel ja selten direkt mit den Landwirten verbunden ist. Dazwischen liegen oft Großabnehmer, Molkereien, Fleischverarbeiter und die Ernährungswirtschaft generell, mit denen dann auch ein weiterer Dialog nötig sei. Welche Rolle spielen denn diese Akteure im Biobereich?
Also wir haben natürlich auch Molkereien und Backbetriebe und lebensmittelverarbeitende Betriebe, die national vertreiben, aber das sind Mittelständler und zum Teil vermarkten die Bauern, die in diese, wir sagen, verarbeitenden Strukturen liefern, ja auch mit dem regionalen Großhandel zusammen, wenn sie ihre Kartoffeln beispielsweise verkaufen wollen. Sodass also der regionale Großhandel oder auch der nationale Großhandel im Biobereich der Mittler zwischen den Naturkosteinzelhändlern und den Bauern ist, doch auch im persönlichen Eindruck hat über das Geschehen in der Landwirtschaft.
Sie haben ja eingangs gesagt, Sie können sich doch ein bisschen entspannter zurücklehnen. Vielleicht können Sie auch aus Ihrer Erfahrung etwas beitragen. Wie funktionieren gerechte Lieferketten? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir den Stein der Weisen schon gefunden haben. Aber in den letzten 30 Jahren wurde eben aus der Haltung heraus, wir möchten was anders machen, viel ausprobiert. Und einen schönen Begriff, der sich da gebildet hat, ist der würdige Preis. Der kommt insbesondere aus dem Kaffeehandel. Sie wissen ja, dass der Kaffee-Weltmarktpreis extremste Ausschläge zeigt und es zu einer extremen Verarmung eben auch der Kaffeebauern kommt, sodass es da schon sehr lange Bemühungen gibt, dem entgegenzuwirken. Und das findet eben statt, indem man mit den Bauern und ihren Genossenschaften auf Augenhöhe spricht, zum Teil dreijährige Abnahmevereinbarungen trifft, in diesen Gesprächen versucht, den würdigen Preis zu finden, der eben mehr als das Existenzminimum ist, also mehr als die Befriedigung der bloßen Grundbedürfnisse. Da geht es auch um die Frage Bildung für die Kinder. Und wenn möglich, wird dann auch noch eine zusätzliche Prämie gezahlt. Und ich finde es persönlich sehr schön, die Modelle, wo die Bauern im globalen Süden dann auch selbst über die Verwendung der Prämie in Investitionen in ihre Genossenschaft, in ihre Infrastruktur entscheiden können und ihnen das nicht von uns Westlern vorgegeben wird. Weil die wissen ziemlich gut, was ihnen weiterhilft. Und das verstehe ich unter einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Also ich denke da an den kleinen Kaffeehändler und an die kleine Kaffeemarke Utopia in Berlin. Also die arbeiten so. Und da sind wir schon sehr nah an fairen Handelsketten.
Danke, Elke Röder vom Bundesverband Naturkost und Naturwaren. Von Sokrates und seinem Lob auf den Landbau haben wir gehört. Auch der 1886 geborene Felix Timmermans hatte diesen leicht verklärenden Blick auf das bäuerliche Leben, das vor allem eines bringt: Gotteslohn.
Dort in jener Hütte bin ich geboren. Wir waren 15 offene Mäuler. Und wenn es bei uns auch oft mehr Backpfeifen als Essen gab, es war doch eine wundervolle Zeit. Und wir wurden Kerle wie Bäume. Eine Schar Kinder ist etwas Herrliches. Ein guter Baum muss viele Früchte tragen. Da weiß man doch, wofür man lebt und für wen man arbeitet. Unser Vater und unsere Mutter sind auch nicht daran gestorben. Die Mutter war mit 80 Jahren noch kerzengerade wie eine Stange und trug pfeifend einen Sack Kartoffeln in den Keller. Der Vater war von der Arbeit krumm geworden wie ein Fragezeichen. Das alte Fräulein vom Schloss hat ihn oft gefragt, ob er nicht bei ihr Gärtner werden wollte. Wenig Arbeit, guten Lohn und einen Anteil am Ertrag des Obstes. »Ach was«, sagte er, »ein Bauer muss ein Bauer bleiben, sonst stockt der Lauf der Welt.« Überlegt man es gut, so hat der Herr Pfarrer recht, wenn er behauptet, das Feld sei eine Art Feind, ein Riese, sagt er, der uns Tag ein, Tag aus Widerstand leistet. Man muss mit Leib und Seele mit ihm ringen. Habt ihr schon darüber nachgedacht, was alles getan werden muss, um Brot auf den Tisch zu bringen? Pflügen, düngen, eggen, säen, ernten, dreschen, mahlen und backen. Wenn du dann von der neuen Ernte das Butterbrot, das du mit eigener Kraft dem Boden abgerungen hast, in den klobigen Händen hältst, wenn du herzhaft hineinbeißt und rund um den Tisch eine ganze Schar von Essern siehst, dann ist dir zumute, als lege der Herrgott seine Hand auf deine Schulter und flüstere dir ins Ohr: Es ist gut so. Hab Dank.
Heutige Landwirte verstehen unter Anerkennung von ganz oben meist etwas anderes. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und verlangen mehr Respekt für ihre Arbeit und mehr Geld für ihre Produkte. Essen hat einen Preis verdient, der wahre Wert der Nahrung, HR2 Kultur der Tag. In Nigeria geben die Menschen über 50% ihres Einkommens für Lebensmittel aus. In Deutschland sind es 10%, in den USA 6,4. Dass wir wenig ausgeben, schließt mit ein, dass wir wenig ausgeben müssen, denn die Preise sind im europäischen Vergleich bei uns sehr niedrig. Anna Vogel hat sich für uns umgehört, was Lebensmittel in Hessen kosten, und sie ist, passend dazu, dass ja ein Slogan für Edeka die aktuelle Diskussion um Lebensmittelpreise ausgelöst hat, erstmal in einen Edeka-Markt gegangen.
Dominik Bilitzer empfängt mich im Café seines Edeka-Markts. In der Hand eine mit Wurst belegte Laugenstange. Seit 17 Jahren schon gehört ihm der Supermarkt am Ortseingang von Fürth im Odenwald. Was die Preise in seinem Laden angeht, erklärt er:
Wenn ich möchte, kann ich jeden Preis selbst bestimmen.
Seine rund 30.000 Produkte bekommt er von internationalen Lieferanten, aber auch von Lokalen vor Ort. Mit denen kann er den Preis selbst verhandeln. Dabei gilt:
Es gibt immer so Grenzen, die sind meist nicht im Geldbeutel zu sehen, sondern mehr in der Emotion. Bin ich bereit, für ein Produkt das Geld auszugeben, ja oder nein? Und die regionale Emotion ist das Wichtigste eigentlich.
Würde er auf einen regionalen Salat 20 Cent aufschlagen, würden seine Kunden trotzdem kaufen, meint er. Bei einem Salat aus Holland sei das dagegen nicht möglich. Ob das wirklich stimmt? Ich frage einen Kunden, der vor 2 Körben mit Gurken steht.
Da steht Spanien drauf und da steht Deutschland drauf. Ja gut, dann werde ich mir schon die von Deutschland mal holen.
Die Gurke ist ihm 1,49 Euro wert. Bis zu 2 Euro würde er für eine regionale Gurke zahlen, meint er.
Und dann muss man sich überlegen, ob man jetzt, wenn man 3, 4 zu versorgen hat, ob man jetzt so eine kauft oder ob man sich so eine holt.
Wenige Meter weiter greift eine Kundin gerade nach einer Packung Milch. Sie kostet 65 Cent und damit genauso viel wie auch im Discounter.
Schande über mein Haupt. Es ist ja viel Aufwand, Milch zu produzieren. Und trotzdem, ja, greife ich immer wieder dahin. Man es immer macht, Gewohnheit.
Eine andere Kundin legt die Milchpackung für 1,19 Euro in den Einkaufswagen. Ein Markenprodukt. Die sei besonders bekömmlich. Der Preis sei ihr egal. Auch die Proteste der Landwirte nimmt sie gelassen.
Das beeinflusst mich nicht, weil das eigentlich immer saisonal so ist, dass die Bauern ihre Aufstände machen. Also sicher verstehe ich das mit diesen Preisdumping-Geschichten. Aber ich denke auch, es muss auch im Verhältnis irgendwo stehen.
Wer wenig zahlen möchte, findet bei Aldi die Gurke an manchen Tagen schon für 50 Cent. Rund 1 Euro günstiger als bei Edeka. Auf meine Interviewanfrage antwortet Aldi schriftlich.
Dauertiefpreise sind und bleiben für uns der wichtigste Kernwert sowie Bestandteil des Geschäftskonzepts und Discountprinzips. Entsprechend bieten wir unsere Produkte so günstig wie möglich an.
Auf die Frage nach dem Druck für die Landwirte schreibt Aldi, der Discounter lege Wert auf vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Doch weiter heißt es:
Grundsätzlich entspricht die Forderung, als Korrektiv in den Markt einzugreifen bzw. auf Verantwortliche aus der Politik zuzugehen, nicht unserem Verständnis eines sich selbst regulierenden Marktes.
Edeka-Inhaber Dominik Bilica in Fürth seufzt.
Ich glaube nicht, dass man nur auf den Handel schimpfen darf. Man darf auch nicht nur auf den Bauern schimpfen. Es ist immer eine Sache des Miteinanders. Ganz klar haben wir Preisdruck und dann muss jeder seinen Teil dazu beitragen, gute Lebensmittel dementsprechend wertzuschätzen.
Und damit meinte alle, die Produzenten, Verkäufer und auch die Kunden.
Auch die Kunden, ja, und da haben wir ja gehört, auch Gewohnheit kann ein Kriterium sein beim Einkauf, nicht nur der Preis. Natürlich gibt es Händler, die Spaß haben an guten Lebensmitteln und die nicht nur den größten Gewinn im Blick haben, aber klar, wer etwas verkauft, der will natürlich auch was verdienen. Die Frische Paradiesgruppe mit Läden in vielen großen Städten von Hamburg bis München gibt es und in der Geschäftsleitung ist Uwe Rösler. Schönen guten Abend, Herr Rösler.
Schönen guten Abend, Frau Ring.
Ihr Markt setzt auf Qualität. Frische ist das erste Kriterium. Man kann als Privatkunde zu Ihnen kommen, aber auch viele Restaurantbesitzer decken sich bei Ihnen zum Beispiel mit frischem Fisch oder Spezialitäten aus Frankreich oder Italien ein. Ist die Lage bei Spezialitäten anders? Kann der Käsehersteller seinen echten Parmesan so teuer verkaufen, wie er will, wenn er die entsprechende Qualität liefert? Oder ist auch in diesem Segment der Preiskampf erbarmungslos?
Ja, das ist sicherlich eine sehr differenzierte betrachtende Frage. Auch ein Gastronom hat im wahren Einsatz Preisschwellen zu beachten, wobei es natürlich auch hier Unterschiede gibt. Also es ist möglich, für gute Qualität auch gutes Geld zu bekommen. Sobald ich mich in den Massenmarkt bewege, gerate ich natürlich in den Preiswettbewerb und dementsprechend muss ich mich auch als Händler verhalten.
Und bei den Spezialitäten ist es eher selten der Massenmarkt?
Spezialitäten ist es in der Tat so, dass der Kunde, egal ob Privatverbraucher oder Gastronom, sehr stark über die Qualität in das Produkt kommt und dabei weniger preissensibel ist als im Massenmarkt und Massenproduktion-Thema.
Man sagt das ja immer so schön, Qualität hat ihren Preis, aber trifft das immer zu, dass das teurere Produkt auch das bessere ist?
Keineswegs. Ich glaube schon, dass es sehr gute Produkte auch aus einer Großproduktion gibt, die durchaus gängige Qualitätsmaßstäbe befriedigen. Natürlich ist es so, dass es auch Verbraucher gibt, die ausschließlich den Preis kaufen und sagen, das Beste oder das Teuerste ist gerade das Beste für mich und gut genug. Aber ich glaube schon, dass der Verbraucher so aufgeklärt ist, dass er Qualität schon auch am Produkt erkennen kann und nicht bereit ist, Mondpreise für ein beliebiges Produkt zu bezahlen.
Na, Mondpreise, die will niemand bezahlen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Geschmack aus? Welche Rolle spielt der Geschmack eines Lebensmittels, wenn bei Ihnen größere Händler, also Restaurantbesitzer zum Beispiel, einkaufen? Dann wollen die natürlich auch, dass ihre Kunden da wiederkommen. Muss das da zwangsläufig so sein, dass teuer auch besser schmeckt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Natürlich haben wir auch eine große Bandbreite an Restaurantbesitzern. Vom Sterne-Restaurant in Frankfurt und Umgebung bis hin natürlich auch zur Pizzeria um die Ecke, wobei das nicht abwertend gesagt sein soll. Natürlich ist der Geschmack auch immer abhängig, was ich aus dem Produkt mache. Ich nehme ein Beispiel, vielleicht einen normalen Lachsfilet zum Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten, sowohl vom Zuschnitt als auch von der Herkunft. Wenn ich die Lachs weiterverarbeite für bestimmte Dinge, ich sage jetzt schon mal so eine Pasta mit Lachs, da kann ich durchaus auch eine durchschnittliche Qualität verwenden, ohne dass das beim Verbraucher eine negative Wirkung hat. Wenn ich heute eine Sashimi von Lachs machen möchte, dann muss die Ware topfrisch sein, dann muss sie auch von der Konsistenz und vom Geschmack her sich unterscheiden. Und da ist natürlich dann auch die Herkunft, die Frische und damit auch der Preis das Kriterium.
Und es ist ja auch sinnvoll, dass man die unterschiedlichen Qualitäten eben dann auch so verwendet, dass das sinnvoll ist. Wenn man jetzt etwas lange kocht, dann muss das eben nicht die teuerste Qualität sein.
So ist das.
Sie kaufen ja viel direkt bei den Erzeugern. Was hören Sie denn von den Produzenten? Wie wirkt sich das aus, dass es oft um den niedrigsten Preis geht?
Wir arbeiten sehr stark mit kleineren Produzenten zusammen, egal ob in Frankreich, Spanien, aber auch in Deutschland mit nachhaltigen Produzenten. Da glaube ich schon, dass diese Produzenten sich sehr stark auch versuchen zu differenzieren vom Massenmarkt. Ich glaube, das sind bewusste Entscheidungen auch dieser Produzenten, sich aus dem Massenmarkt herauszuhalten und ihre Nische zu suchen und damit natürlich auch aus dem Preiswettbewerb herauszugehen. Es ist absolut notwendig und da unterstütze ich auch alle Aktivitäten in dieser Richtung, dass es wieder einen fairen Preis für die Produktion gibt, auch wenn hier und da die Landwirtschaft durch Überproduktion selbst an der Kalamität mit Schuld ist. Aber ich glaube schon, dass ein gutes Produkt, was nachhaltig produziert ist, auch seinen Preis kosten soll und dass der Verbraucher es auch akzeptieren soll.
Dieses Verhältnis zwischen Erzeugern und Händlern ist ja ein sehr sensibles, wie wir schon gehört haben. Und die Landwirtschaftsministerin hat im Beitrag gesagt, dass es so Fälle gibt, dass dann bestellt wird und kurzfristig wird dann die Bestellung zurückgenommen und der Erzeuger bleibt auf seinen Waren sitzen. Ist das etwas, was häufiger vorkommt?
Das passiert ja nicht den Erzeugern nur so, sondern auch uns Händlern. Wir haben auch gelegentliche Bestellungen von Kunden, auch Gastronomen, die dann nicht realisiert werden. Und dann haben sie durchaus auch schon mal einen Überhang an Spezialitäten, die sie nicht einfach in eine Ecke stellen können, sondern die müssen sie dann aktiv vermarkten. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die auch stark natürlich am Ertrag zehrt, wenn ich dann Produkte, die ich überproduziert habe, egal auf wessen Verschulden hin, versuchen muss, noch zu vermarkten. Und das drückt natürlich auch den Preis. Passiert uns genauso wie den Herstellern.
Vielen Dank, Uwe Rösler aus der Geschäftsleitung der Frische Paradies-Gruppe. Landwirte haben viel Arbeit und sicher manchmal auch das Gefühl, nicht genügend wertgeschätzt zu werden. Aber es gibt Möglichkeiten, die Verdienstmöglichkeiten auszubauen, zum Beispiel durch Direktvermarktung, wie wir schon gehört haben. Bei Matthias Claudius in der Epoche der Empfindsamkeit war der Bauer von solchen Problemen noch verschont und einfach glücklich.
Vivat der Bauer, vivat hoch! Ihr seht es mir nicht an. Ich habe nichts und bin wohl doch ein großer, reicher Mann. Frühmorgens, wenn der Tau noch fällt, gehe ich, vergnügt im Sinn, gleich mit dem Nebel naus aufs Feld und pflüge durch ihn hin. Und sehe, wie er wogt und zieht, rund um mich, nah und fern, und sing dazu mein Morgenlied und denk an Gott den Herrn. Die Krähen warten schon auf mich und folgen mir getreu, und alle Vögel regen sich und tun den ersten Schrei. Indessen steigt die Sonne herauf und scheinet hell daher. Ist sowas auch für Geld zu Kauf und hat der König mehr? Und wenn die junge Saat aufgeht, wenn sie nun Ähren schießt, wenn so ein Feld in Hocken steht, wenn Gras gemäht ist, oh, wer das nicht gesehen hat, der hat des nicht Verstand. Man trifft Gott gleichsam auf der Tat, mit Segen in der Hand. Und sieht's vor Augen, wie er frisch die volle Hand ausstreckt und wie er seinen großen Tisch für alle Wesen deckt. Er deckt ihn freilich, er allein. Doch hilft der Mensch und soll arbeiten und nicht müßig sein, und das bekommt ihm wohl. Denn nach dem Sprichwort, Müßiggang ist ein beschwerlich Ding und schier des Teufels Ruhebank für vornehm und gering.
HR2 Kultur, der Tag. Dumpingpreise im Lebensmittelbereich, die sind möglich, weil es große Handelsketten gibt, die den Markt bestimmen. Die großen Discounter und die Supermärkte. Die Namen, die da auftauchen, sind durchaus überschaubar. Man hat sowieso das Gefühl, dass je nach Region so ein oder zwei Supermarktketten vorherrschen. Boris Kern ist dem nachgegangen.
Kennen Sie das? Sie wollen schnell zum Supermarkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ganz in Ihrer Nähe am besten. Vielleicht ein Problem, wenn Sie auf dem Land leben, eher kein Problem, wenn Sie in der Stadt wohnen. Aber egal, wo Ihr Lebensmittelpunkt ist, wenn es um Auswahl geht, dann kann es in beiden Lebensräumen an Vielfalt mangeln. Zumindest fühlt es sich so an, als gäbe es in bestimmten Regionen vermehrt Lebensmitteleinzelhändler nur einer der beiden größten deutschen Supermarktketten, Rewe und Edeka. Und das hat auch einen Grund, erklärte Professor für Lebensmittel und Agrarproduktmarketing Achim Spiller von der Universität Göttingen.
Zufall ist das nicht, das ergibt sich mehr so aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Edeka und Rewe, die haben so ihre Schwerpunktgebiete in Deutschland, weil das lohnt sich vom Transport her. Wenn man also sehr verdichtet, also ganz viele Filialen in einer Region hat, dann ist das von den Transportkosten günstiger. Und darum hat sich das so ein bisschen herausentwickelt, dass der eine in dieser Stadt und der andere in jener Stadt so seine Schwerpunkte hat.
Also einfach eine Sache des freien Marktes?
Die sind schon beide deutschlandweit, Edeka und Rewe, aber doch mit so Schwerpunktgebieten. Absprechen dürfen die das nicht. Also wenn das auffallen würde, wenn es wirklich Absprachen gäbe, dann würde das Kartellamt da einschreiten müssen.
85% Marktanteil haben die großen vier, Edeka, Rewe, Aldi und Lidl. Wer über so viel Marktmacht verfügt, der kann auch die Preise bestimmen, und zwar die Abnahmepreise gegenüber den Erzeugern. So zumindest der Vorwurf des Hessischen Bauernverbandes.
Wir erleben, wie der Lebensmitteleinzelhandel seine, ich nenne es mal Marktmacht, gnadenlos ausnutzt.
Sagt Volker Lein, er ist Vizepräsident des Hessischen Bauernverbandes und er bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb im hessischen Vogelsbergkreis. Er beklagt Dumpingpreise in der Branche. Angebot und Nachfrage sollten den Preis regulieren, nicht die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels. Seine Erwartungen an den heutigen Gipfel im Bundeskanzleramt waren eher verhalten.
Wie möchte Frau Merkel dem Lebensmitteleinzelhandel Leitplanken zuweisen? Der Lebensmitteleinzelhandel hat eine über Jahrzehnte aufgebaute Marktmacht, und die Politik könnte durch verschärfte Kartellamtsregelungen da vielleicht nachhelfen. Aber das wird ein sehr langwieriger Weg, und ich habe da ehrlich gesagt keine große Hoffnung.
Wirtschaftsprofessor Achim Spiller sieht darin aber auch generell eher kein Problem, das in die Zuständigkeit des Bundeskartellamtes fallen würde.
Also ein Kartellproblem gäbe es ja eher, wenn die Unternehmen sich absprechen würden, um besonders hohe Preise zu verlangen. Also Kartelle, Preiskartelle sind ja die verbotensten Kartelle überhaupt, die will man in einer Marktwirtschaft nicht haben, weil dann ja der Kunde typischerweise übervorteilt wird.
Gibt es also kein kartellrechtliches Problem?
Hier geht es ja beim Bundeskanzleramt heute um das Gegenteil. Es geht um besonders niedrige Preise, um besonders ausgeprägte Sonderangebote, Kampfpreise, die möglicherweise zu Lasten dann der Landwirte und anderer Lieferanten gehen würden. Das ist ja kein klassisches Kartellproblem.
Das Bundeskartellamt hat sich trotzdem dazu geäußert. In einem schriftlichen Statement erklärt der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mund:
Der Lebensmitteleinzelhandel ist in Deutschland stark konzentriert. Vier Unternehmen haben mehr als 85% Marktanteil. Die Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels dürfen ihre Macht nicht dazu missbrauchen, die Konditionen einseitig zulasten der Erzeuger und Produzenten festzusetzen.
Das bedeutet, so heißt es in dem Statement weiter, dass die Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels über eine starke Verhandlungsposition verfügen. Und diese, so Mund weiter, dürfe nicht missbraucht werden. Die starke Marktkonzentration der Supermarktketten auf dem Lebensmittelmarkt sei aber nicht gleichbedeutend mit einer Kartellbildung. Das hat das Bundeskartellamt in einem Telefongespräch noch einmal klargestellt.
Das Kilo Lende für 13 Euro, das Ei für 45 Cent. Das wären Preise, mit denen Landwirte kostendeckend arbeiten könnten, haben wir vorhin gehört. Die Realität sieht meist anders aus. Und natürlich fragt sich der Verbraucher, warum er so viel ausgeben soll, wo er doch auch das Kilo Rinderhack für 3,98 Euro bekommen kann beim Discounter. Offensichtlich reicht es nicht aus, das zwischen Anbieter und Verbraucher auszuhandeln. Die Politik muss vielleicht regulierend eingreifen, denn die Marktmacht der großen Player hat dazu geführt, dass der Preisdruck so angestiegen ist, dass Lebensmittel tatsächlich manchmal für weniger Geld verkauft werden, als sie in der Produktion kosten. Das können sich wiederum nur die großen Produzenten leisten. Kleine Betriebe werden vom Markt gedrängt. Das ist nicht im Sinne der Landwirtschaftsministerin und auch nicht im Sinne der Verbraucher. Andreas Winkler von Foodwatch. Welche Instrumente hat die Politik denn, um dagegen zu steuern?
Aus unserer Sicht müsste die Politik vor allem bei den Herstellungsbedingungen ansetzen. Also nicht am Ende bei den Preisen, sondern bei der Frage, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich, dass Lebensmittel, gerade tierische Lebensmittel, produziert werden? Unter welchen Bedingungen? Und hier ist es einfach Aufgabe der Politik, wirklich klare, gesetzliche, verbindliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel für eine umweltgerechte, klimagerechte Produktion und für eine gute Tierhaltung zu sorgen. Und wenn das am Ende dann dazu führt, dass Lebensmittel auch ein bisschen teurer werden, dann ist das so. Das ist ja dann auch okay.
Händler, die in Kauf nehmen, dass Natur oder Menschen Schaden nehmen bei der Produktion ihrer Waren, könnte man bestrafen. Dafür müssten die Lieferketten nachvollziehbar sein. Wie weit ist man da?
Das ist sicherlich auch ein Ansatzpunkt. Wir sehen aber schon die Produktionsbedingungen oder die Vorgaben, die wir im Moment haben für die Produktionsbedingungen von landwirtschaftlichen Produkten, von Lebensmitteln, dass die einfach viel zu schlecht sind. Die Landwirtschaft ist ein riesen Klimakiller. Wir haben wirklich teilweise katastrophale Zustände in der Nutztierhaltung. Und hier müsste man aus unserer Sicht ansetzen, hier wirklich einfach flächendeckend, verpflichtend für alle bessere Standards einführen. Und dann, ja, gehört eine Wahrheit sicherlich dazu, die man den Leuten erklären muss. Das führt dann dazu, dass Fleisch und tierische Lebensmittel ein bisschen teurer werden im Supermarkt.
Die Standards sind das eine. Dann gibt es aber auch ja schon bestehende EU-Richtlinien, zum Beispiel gegen Praktiken, mit denen Händler kleinere Lieferanten bisher oft unter Druck setzen. Das soll jetzt schneller umgesetzt werden, hat Frau Merkel heute gesagt. Sehen Sie das kommen oder warum wird es überhaupt nicht schnell umgesetzt bisher schon, wenn es doch die Regelung gibt?
Also das ist eine EU-Richtlinie, die muss also Deutschland auch umsetzen. Das ist jetzt nichts, was sich die Bundesregierung da ans Revers stolz heften kann, sondern das muss umgesetzt werden. Und das ist sicherlich auch richtig, zu schauen, an welchen Stellen es da wirklich ein Ungleichgewicht in den Handelsbeziehungen gibt. Wir sehen, wir haben in Deutschland die vier großen Supermarktketten, die einfach eine sehr dominante Stellung haben in den Verhandlungen mit den Landwirtinnen und Landwirten. Klar, das ist richtig, da anzusetzen. Aber in vielen Fällen wird der einzelne Landwirt, wird die einzelne Landwirtin von dieser Richtlinie nicht profitieren, denn die Bauern verhandeln ja nicht direkt mit Edeka, Rewe und Co., sondern das machen irgendwie die großen Zwischenhändler, Tönnies bei Fleisch zum Beispiel und wie sie alle heißen, und die setzen die Preise fest und nicht die einzelnen Landwirte.
Wir haben ja schon im Beitrag gehört, das Kartellamt kümmert sich darum, wenn wir zu hohe Preise zahlen, weil zum Beispiel Preisabsprachen getroffen wurden. Wenn wir so wenig zahlen, dass die Bauern für diese Preise gar nicht produzieren können, dann ist das kein Fall für das Kartellamt. Aber für wen dann? Im Kanzleramt wurde heute ausgeschlossen, dass es Mindestpreise für Lebensmittel geben wird.
Ich glaube, Mindestpreise festzusetzen ist auch nicht der richtige Weg, denn wir haben ja doch das große Problem, dass im Moment der Preis überhaupt nichts darüber aussagt, wie viel Geld denn der einzelne Landwirt bekommt oder wie gut die Tiere gehalten wurden. Also das heißt im Moment, selbst wenn ich bereit bin, im Supermarkt mehr Geld auszugeben, habe ich überhaupt keine Garantie, dass wirklich dadurch die Tiere besser gehalten wurden oder dass der Landwirt faire Preise bekommen hat. Wir haben das mal an einem Beispiel durchgerechnet vor einiger Zeit, Milchpreise. Da haben sie irgendwie das günstige No-Name-Discounter-Produkt und daneben das teure Markenprodukt, was irgendwie doppelt so viel kostet. Der Preis, den der einzelne Bauer bekommen hat von der Molkerei, der war exakt der gleiche. Insofern einfach nur zu sagen, die Preise müssen teurer werden und wir setzen das jetzt mal fest, das hilft den Landwirten überhaupt nicht und das hilft den Tieren auch überhaupt nicht.
Wie kommt man dahin, dass der Landwirt das bekommt, was er braucht?
Aus unserer Sicht ist es die falsche Stelle am Ende anzusetzen bei den Preisen und da irgendwie künstlich einzugreifen von Seiten der Politik, sondern es wäre richtig, bei den Produktionsbedingungen anzusetzen und sagen, okay, wie wollen wir die Produktionsbedingungen oder die Bedingungen, wie Tiere gehalten werden zum Beispiel, verbessern. Und da braucht es klare, verpflichtende Bedingungen für alle Landwirte und unter dem Standard kann dann nicht produziert werden. Und wenn das dazu führt, dass die Preise steigen, dass die Supermarktketten da mehr für bezahlen müssen, okay, dann ist das so.
Dann müssten aber eben diese faireren Preise auch an alle gezahlt werden.
Richtig, aber sie hätten ja dann auch verpflichtende, flächendeckende Standards für alle. Unter die können sie nicht drunter, weil das einfach das Minimum ist. Und insofern wäre es dann auch schwieriger, das zu unterlaufen. Wenn dann trotzdem natürlich durch Quersubventionierung irgendwelche Sonderangebote im Supermarkt angeboten werden können, ist das ja auch okay. Das ist nicht das Problem aus unserer Sicht.
Wenn wir in Deutschland wenig ausgeben für Lebensmittel, dann haben nicht nur deutsche Bauern Probleme. Der Preiskampf unserer Discounter hat weltweite Auswirkungen. Oxfam hat heute auf die Probleme zum Beispiel der Bananenbauern in Ecuador hingewiesen. Dort können auch nur noch ganz große Betriebe mithalten. Die kleinen müssen zu Tausenden aufgeben. Welche Maßnahmen könnten solche Entwicklungen stoppen?
Wir haben ja auch in Deutschland eine Agrarpolitik in den letzten Jahrzehnten, die fast ausschließlich auf Masse, auf Export, auf günstige Preise, auf viel Produktion setzt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn das hier die Preise senkt, wenn das hier die heimischen Landwirte vor Probleme stellt und natürlich auch die Landwirte in ärmeren Ländern vor Probleme stellt. Also ich glaube, wir müssen wirklich mal eine grundsätzliche Diskussion darüber führen, welche Landwirtschaft wollen wir denn eigentlich und nicht nur irgendwo darüber reden, ob jetzt das Schweineschnitzel irgendwie 1,99 oder 2,99 kostet.
Und haben Sie das Gefühl, dass diese Grundsatzdiskussion jetzt auf den Weg kommt?
Nee, da sind wir eher skeptisch. Das war jetzt heute, glaube ich, mehr eine Showveranstaltung, als dass wirklich an die grundlegenden Probleme, nämlich wie halten wir denn hier Tiere in Deutschland und wollen wir denn wirklich eine Landwirtschaft, die irgendwie der größte Schweinefleischexporteur der Welt ist, wollen wir das wirklich? Wollen wir das so ein System, das auf Kosten der Landwirte, auf Kosten der Tiere, auf Kosten der Umwelt produziert? Oder wollen wir das nicht? Und diese Debatte wird nicht geführt. Da hört man auch von Frau Klöckner herzlich wenig zu.
Noch wird sie nicht geführt, vielleicht aber doch demnächst. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, oder?
Nee, dann könnten wir hier bei Foodwatch die Arbeit auch einstellen. Natürlich haben wir da weiter Hoffnung, denn wir glauben schon, die allermeisten Menschen, die wollen, dass die Landwirtinnen und Landwirte faire Preise bekommen, die wollen, dass die Tiere vernünftig gehalten sind und die sind auch bereit, dafür an der Supermarktkasse mehr Geld auszugeben. Was die Menschen nicht wollen, ist, an der Supermarktkasse mehr Geld auszugeben, damit die Lebensmittelindustrie und die großen Supermarktketten noch mehr Profit machen.
Vielen Dank, Andreas Winkler von Foodwatch. Wir sind sehr preisbewusst beim Lebensmitteleinkauf, aber es verändert sich vielleicht doch ein bisschen was in unserem Bewusstsein. Immer mehr Menschen wollen, dass Landwirte und Erzeuger fair bezahlt werden und dass bei der Herstellung von Lebensmitteln nicht unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Das Thema ist im Kanzleramt angekommen, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist. Essen hat einen Preis verdient, der wahre Wert der Nahrung. Das war HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Die Sendung können Sie als Podcast runterladen auf hr2.de. Es gibt sie auch im Radio in der Wiederholung heute Abend ab 22:05 Uhr auf HR Info. Schönen Abend.